Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ich glaube, die werden einfach nur verwirrt davon sein, von so einer Art von Anfrage, damit werden die nicht dealen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, müssen wir einfach mal persönlich fragen, damit dieses schöne Intro, was man jetzt vielleicht gerade schon gehört hat, ich denke mal, ja, man hat das jetzt hier einfach gerade schon gehört, dieses schöne Intro, produziert von Suff Daddy, dass wir das dann auch ganz legitim nutzen dürfen und nicht die ganze Zeit so frech das einfach vorne reingeschnitten haben. Ist eigentlich schon ein bisschen beschämend, oder?
Ich finde es nicht beschämend. Ey, komm, jeder kennt das doch. Man findet irgendwelche Dinge im Internet und die findet man cool und man wiederverwertet die. Und im Endeffekt sind ja, ich meine, keine Ahnung, Hip-Hop besteht doch einfach nur daraus, schon bestehende Sounds zu nehmen und zu was Neuem zu machen und zu samplen und so weiter. Wenn das nicht beim Rap-Stammtisch-Intro perfekt erfüllt wird, dass man sich was Dopes nimmt und es weiterspinnt, dann weiß ich auch nicht.
Yes, stimmt, genau so sieht's aus. Und damit vielleicht einfach willkommen bei Folge 44 vom Rap-Stammtisch.
Welcome.
Mein Name ist Torben, ich begrüße den wundervollen David bei mir.
Hello, grüßt euch Leute.
Und ihr merkt, jemand fehlt. Leo ist heute nicht mit dabei, der gönnt sich eine kleine Auszeit, sodass wir heute Abend eine schöne Zweisamkeit haben werden, David und ich. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Der persönliche Stress, der macht sich halt wirklich bemerkbar. Aber im Endeffekt, es gibt einfach viele Dinge zu handeln und ich versuche mich drum zu kümmern. Und nebenbei natürlich immer noch irgendwie Mucke nachzuhören, vorzuhören und sich irgendwie darum zu kümmern. Es wird gerade Real Rap alles zu viel, aber ich glaube, das wird auch irgendwann besser.
Ja, Mann. Und da sind solche Dinge wie, ist unser Podcast-Intro eigentlich okay, dass wir das nutzen, dann noch die kleinste Frage.
Ja, das sind auf jeden Fall die Dinge, die ich guten Gewissens einfach nach hinten schieben kann, so, ja, yeah, I can deal with it later, it's okay.
Genau, Mann. Aber ich hatte es ja schon lange auch auf dem Schirm. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir da das okay bekommen und würde dann auch, wenn wir irgendwann die Erlaubnis ganz offiziell quasi von Suff Daddy bekommen, dass wir diesen Beat nutzen können, zur Feier mal wieder die Hot 16 rausholen und den 16er, den ich damals noch für den Stammtisch und die schöne Gruppe halt geschrieben habe, mal wieder rauskloppen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, oder vielleicht dann einfach mal wieder was Neues schreiben auf neue Suff Daddy Beats, denn die sind ja auch schon in den Startlöchern.
Ja, ich habe bei ihm das Gefühl, also er ist jetzt nicht so eine Output-Maschine, aber eigentlich hat er ja irgendwie konstant Projekte, die rauskommen. Also bei ihm habe ich schon manchmal eher das Gefühl, so, oh, ah, hier, ich habe die Posts auf Insta wieder nicht gecheckt, oh, auf seiner Bandcamp-Seite ist schon irgendwie wieder eine neue Platte online gegangen, kleines Projekt, ah, okay, die ist anscheinend schon ausverkauft, okay, ist halt so, Daddy, warte ich aufs nächste Projekt und save mir dann was, genau. Aber ja, es steht auf jeden Fall wieder Neues in den Startlöchern.
Ja, tatsächlich. Genauso ging es mir auch, als ich danach geguckt habe und endlich auf der Bandcamp-Seite war. Neuer Album Basically Sober. Ich glaube, am 25. Februar wird da wieder was Neues kommen. Und ja, wir hatten auf der Vorbereitungsplaylist dann auch schon das ein oder andere von ihm. Da waren auch schon wieder sehr, sehr schöne Sachen mit dabei.
Ja, komplett.
Er hat im Gespräch in einem anderen Podcast mal gesagt, er mag die Bezeichnung Lo-Fi-Hip-Hop überhaupt gar nicht gerne, weil was soll das bedeuten? So, das ist was für Low-Fidelity. So, das sind halt einfach Beats, hat er gesagt. Und das kann ich eigentlich auch nur so unterschreiben.
Ja, ich glaube, da gibt's so auch irgendwie zwei Typen oder so zwei Ansichten unter ProduzentInnen. Und ich glaube, so Leute wie Sophie, die ja auch schon lange im Game sind irgendwie und auch schon viele Erfahrungen, was so musikindustriemäßig angeht, mitgemacht haben. Also ich habe bei manchen auf jeden Fall schon mitbekommen, dass sie halt auch so ein bisschen Hate schieben gegen Leute, die dann neu in dieses Ich-produziere-Beats-Game einsteigen. Und dann aber darauf abzielen, halt in den ganzen Lo-Fi, ich höre mir das, während ich für die Uni lerne, an Spotify-Playlisten landen und eigentlich das nur darauf auslegen, dass es halt wirklich die allermöglichst unanspruchsvolle Musik ist, die man immer im Hintergrund laufen kann, wo die wirklich überhaupt nichts mehr herausfordert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, was dann halt auch mit Lo-Fi verbunden wird, dass es halt diese Art von, in Anführungszeichen, unanspruchsvoller Musik ist. Kann ja trotzdem cool produziert sein oder so, aber ja, ich glaube, dagegen kann man sich schon ein bisschen wehren, die eigene Musik einfach mit diesem Stempel abgestempelt zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, weil es halt auch so ein geiler Kuchen geworden ist, ne? Also das ist ja wirklich, sind ja Playlists, die dann den Jungs und Mädels, die sowas produzieren, Millionen von Streams irgendwie generieren. Und da kann man ja schon dann nochmal einen ganz guten Schnapper mitmachen. Und das gönne ich natürlich vor allem den geilen Originalen, so um Suff Daddy, Dexter, Frank Sinatra. Ich denke da so an die diese Gang.
Die Betty Ford Boys.
Yes.
Ja, aber ich finde das auch, ich finde das total spannend, weil, also Spotify, keine Ahnung, weil ich da halt eh in letzter Zeit viel drüber am Nachdenken bin und so weiter. Und das halt auch so ein Bereich ist, wo man irgendwie sieht, dass Spotify halt, je nachdem, was du für ein Genre machst, was du für ein Künstler bist, halt voll unterschiedlich sein kann. Weißt du, ich glaube, gerade so im Deutsch-Rap-Bereich, wenn es wirklich um die Rapper geht, hast du halt diese riesige Konkurrenz, ein Überangebot, einen richtigen Kampf im Endeffekt um Playlist-Platzierungen und Reichweite und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, so eine Lo-Fi-Beats-Playlisten und so haben, glaube ich, zwar nicht für alle, das betrifft natürlich auch nur irgendwie einen kleinen Teil, aber schon irgendwie so die Tür für Leute geöffnet, die sonst halt so derbe im Hintergrund sind und die überhaupt keine schillernden Persönlichkeiten sind, meistens auch jetzt nicht irgendwie krass viele Insta-Follower und sowas haben, aber halt in diesen Playlisten landen und da auf einmal ein riesiges Publikum bekommen, was sie wahrscheinlich mit so üblichen Strukturen, wie sie vorher etabliert waren, wo du halt eher dann Produzent im Hintergrund bist und vielleicht auf dem physischen Produkt dann deinen Hack und deine Credits bekommst, die sich eh nur jeder zweite durchliest, das Ding kauft. Ich glaube, für die oder für so eine Sparte von Leuten hat es schon irgendwie eine Möglichkeit geboten, genau das, was ja eigentlich so die Idealvorstellung von so einem Streaming, dem wie Spotify ist, so eine Art von Demokratisierung, jeder hat Zugang und theoretisch jeder kann es schaffen, in Anführungszeichen. Das ist natürlich alles wieder in dieses neoliberale, jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genug durchsetzt und wenn er regelmäßig Output liefert und so weiter und so fort. Dass es dazu wird, ist natürlich auch klar und brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht extra zu erwähnen, aber ich finde es trotzdem immer ganz spannend, wie sich diese Welten da unterscheiden können.
Ja, stimmt voll. Und am meisten schafft es dann halt immer noch das Portal selbst so und profitiert irgendwie am allermeisten davon.
Ja, ich meine, im Endeffekt, Spotify hat auf jeden Fall auch erstmal die Macht darüber zu bestimmen, wer da reinkommt oder wer gegebenenfalls auch wieder rausfliegt. Also es ist halt eh, selbst wenn man es schafft, in Anführungszeichen, du bist immer noch in einem Verhältnis der Abhängigkeit und es ist nichts festgeschrieben. Das ist halt, abgesehen davon, dass Spotify halt auch dynamisch ist und sich halt weiterentwickelt, sich Algorithmen weiterentwickeln, sich Logiken, sich Formate weiterentwickeln und so weiter, wirst du schon immer davon abhängig sein, in diesem System erfolgreich zu sein, solange das System dir das erlaubt.
Ja. Ich habe das noch nie so ganz durchdrungen. Was ist da Bandcamp im Vergleich dazu so für eine andere Seite? Das ist einfach nur die Möglichkeit, da drauf deine Kunst zu vertreiben. Weißt du da irgendwie ein bisschen mehr noch drüber?
Ja, ich meine, Bruder, soll das eine Fangfrage sein? Also ich kann in dem Kontext vielleicht, da ich das ja auch hoffentlich bald abgebe, einfach kurz erzählen, dass ich meine Masterarbeit gerade zur Plattformisierung von Musikkultur schreibe und Spotify und Bandcamp vergleiche. Also ja, ich kann was über Bandcamp erzählen. Wir sollten vielleicht nicht in die Details gehen. Ansonsten ist die knackige 45-Minuten-Folge mal eben verdoppelt und wir haben noch nicht mal über Musik gesprochen. Aber ich würde sagen, in dem Hinblick, der wichtigste Unterschied ist, also, dass du auf Bandcamp jetzt mal aus ProduzentInnen-Sicht sozusagen, als ErstellerIn von Inhalten, kannst du halt deine Mucke hochladen und quasi auch in dieses Plattformsystem reingeben, aber du behältst halt die Kontrolle darüber und hast eine deutlich geringere Abhängigkeit. So, du lädst deine Sachen hoch und die stehen zum Stream bereit für eine gewisse Anzahl, die du Leuten erlaubst, die kostenlos zu streamen. Davon kriegst du auch keinen Cent. Niemand kriegt davon einen Cent. Und wenn es den Leuten gefällt, können die das halt kaufen und du kannst immer selbst festlegen, wie viel Geldwert deiner Musik zugeschrieben wird. Du hast halt wirklich volle Kontrolle darüber. Bandcamp greift da nicht ein. Plus, Leute können halt immer mehr bezahlen, als du willst. Du kannst dein Release selbst für 0 Euro reinstellen, kannst es quasi zu einer Nichtware machen, weil es einfach keinen Preis mehr hat. Und Leute können dich immer noch dafür bezahlen und Geld kommt bei dir an. Und dadurch hast du eine viel größere Kontrolle auf jeden Fall. Und Bandcamp hat halt nicht so ein Kurationssystem, wo Leute geleitet werden. Bei Spotify ist ja klar, so, du wirst halt fürs Hören bezahlt sozusagen. Wenn dein Ding angeklickt wird, kriegst du halt einen Stream mehr und am Ende geht es darum, wie viele Streams stehen auf deinem Konto im Vergleich zur Gesamtmenge an Streams. Und sowas gibt's halt auf Bandcamp nicht wirklich. Das heißt, Bandcamp arrangiert halt nicht die Musik und macht es dann davon abhängig, wie viel du damit verdienst. So, es liegt halt viel mehr in der eigenen Hand und in der Hand deiner eigenen Fanbase. Also ja, ich würde sagen, eine Art von größerer künstlerischer Freiheit, auch wenn Bandcamp natürlich auch schon Einfluss darauf hat, was irgendwie auf der Website cool dargestellt wird, was vielleicht besprochen wird. Die haben halt auch so ein quasi Musikmagazin. Also sie ist nicht frei von Widersprüchen, aber im Vergleich zu Spotify auf jeden Fall gerade für kulturelle Produzentinnen schon eine wichtige Alternative, finde ich.
Ja. Na, guck mal, das ging doch voll. Das hast du doch voll knackig zusammengefasst. Ja, das war doch
Breakdown.
Gar kein Problem. Aber könntest du auch so richtig krasse Vorteile von Spotify benennen, außer das ist halt erstmal das, worauf sich viele geeinigt haben?
Finde ich, kommt halt darauf an, aus welcher Perspektive man das wieder sieht. Also auch so ein Ding, was halt auch so Fazit dann in meiner Arbeit drinstehen würde, so ein zentraler Punkt ist halt, so Spotify ist halt ein konsumentinnenorientierter Dienst und Bandcamp ist eher ein produzentinnenorientierter Dienst. So der klare Vorteil bei Spotify sehen wir ja die ganze Zeit, welche Mucke wir uns die ganze Zeit anhören können, dass wir fast auf alle Mucke zugreifen können, halt quasi ein riesiges Spektrum einfach geöffnet bekommen und theoretisch sogar den Luxus haben, uns einfach zurückzulehnen und von Spotify leiten zu lassen. Ich würde sagen, für ProduzentInnen hat das halt schon mehr Nachteile. Also ich sag mal so, das ist halt bei Spotify so eine typische Plattformlogik. Es ist halt so, ich glaube, ich habe mal ein Buch gelesen, da wurde das, glaube ich, so als Blockbuster-Schematik bezeichnet. So, es gibt ein paar sehr große Banger, die total viele Leute erreichen und die auch wirtschaftlich dann viel Geld umsetzen und so weiter. Und dann halt ein Haufen von kleineren Leuten, die viel größere Masse ausmachen, die finanziell gar nicht so groß profitieren und dementsprechend auch, ja, diese für Musiker in typischen prekären Verhältnisse halt beibehalten. Deswegen ist halt auf Spotify, ja, keine Ahnung, musst du mit einer guten Strategie rangehen. Ich glaube, dann können das natürlich einzelne Leute schaffen, aber für die gesamte Masse ist das ganze Konzept von Musikstreaming und wie daraus Einnahmen generiert werden nicht vorteilhaft auf jeden Fall.
Ja, ganz klar.
Und um das zu Ende zu bringen, aus Konsumentensicht, ich bin gerne auf Bandcamp und so weiter, aber es ist halt natürlich kein vollwertiger Ersatz zu einem Streamingdienst, weil ich natürlich nicht alles finde, was ich mir anhören möchte. Und wenn ich dann irgendwann alles mal durchgehört hätte und dafür bezahlen müsste, es natürlich auch finanziell viel, viel teurer ist, als ich zum Beispiel ein Premium-Abo bei einem Streamingdienst abzuschließen. Daher genau diese produzentinnenorientierte Perspektive da eher mit ein paar Einschränkungen, wenn man so will, als Konsument von Musik. Auf der anderen Seite, ich sehe es halt voll, dass man als, so keine Ahnung, wenn einem was an Musikkultur liegt, dass man halt schon so auf Alternativen wie Bandcamp zurückgreifen kann, um da irgendwie ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das wird einem schon ermöglicht, irgendwie ein aktiver Part von Musikkultur zu werden, wenn man auf Spotify halt auch eher ja einfach nur in das System Spotify reingeht und dann im Sinne der Plattform irgendwie eingespeist wird und im Endeffekt auch wieder die eigenen Daten zu einer Ware gemacht werden und so weiter und so fort. Man kann sich's vorstellen, ja. Ne?
Oh Gott, ja, ich verstehe. Ja, aber dann eigentlich ja auch gerade aktuell jetzt noch eine gute Alternative, um die Sachen, die man vielleicht besonders feiert, dann auf Bandcamp auch noch mit zu unterstützen und nicht einfach nur dann so viel wie möglich da auf Spotify zu hören oder so.
Safe, ja. Ich finde, das ist auch voll ein Tool für, also erstens für irgendwie abseitigeres Diggen und eigenes Musik entdecken, weil man da irgendwie nicht diese vorgegebenen Logiken hat wie bei Spotify, sondern ein bisschen freiere. Und es ist halt auf jeden Fall so eine ganz klare Selektion von, welche Musik liegt mir besonders am Herzen und die kann ich dann gezielt unterstützen, weil man, also außer man ist halt super reich, aber dann ist man eh super reich und hat nicht so eine Probleme, wird man nie alle MusikerInnen, die man mal gerne anhört, so komplett krass finanziell unterstützen können. Das funktioniert nicht, aber Bandcamp ist halt auf jeden Fall ein sehr gutes Tool, um seinen Favorites da irgendwie weiterzuhelfen, ja.
Ja, Mann. Das ist doch gleich vielleicht ein guter Anlass, um mal zu gucken, was haben wir denn diese letzten 2 Wochen so für Sachen gehört, die man eigentlich auch nochmal extra gut auf Bandcamp unterstützen könnte. Ich muss tatsächlich gerade auch schon bei der ganzen Thematik, bei dem ganzen, ja, sich dann auch so zur Ware machen und so, an Amewu denken.
Ja, ich kann da direkt sagen, dass ich auch mit, ich habe tatsächlich keinen kleinen Teil des Gesprächs, das ich mit Amewu hatte, haben wir uns auch so über Musikbusiness und ein bisschen Spotify-Zeug unterhalten. Ja, das war also, das war auf jeden Fall auch anregend. Und ich habe auch gerade schon dran gedacht, dass er halt total der Dude ist, der dazu irgendwie Sachen sagen kann und dessen Mucke da ja auch mit reinfällt. Aber ja, führ erst mal deinen Gedanken aus, please.
Ey, du, ich bin super gespannt, wann kommt das? Wann veröffentlicht ihr das Gespräch?
Jetzt im Endeffekt. Also könnte, wenn der Podcast online ist, dann auch online sein.
Mhm. Sehr gut.
It's online. Go on juice.de.
Yes.
Die Adresse, wenn man sich über Hip-Hop informieren will. Jawohl.
Hör ich da leichten Sarkasmus raus? Was ist denn da los?
Ach, Quatsch.
jedenfalls neuer Track von Amewu, Plastikstrand. Alleine schon, wie er wieder reinkam. Alleine schon, wie er am Anfang den Flow so ein bisschen einfacher hält und ihn dann, ich glaube, nach den ersten 8 Zeilen oder so switcht, nimmt mich technisch halt schon wieder mit und das, ja, auch mal auf einer Geschwindigkeit, wo du wirklich, wenn du genau zuhörst, schon alles beim ersten Mal hören theoretisch auch verstehen kannst. Und trotzdem macht er schon wieder komplexeste Zusammenhänge auf und erzählt schon wieder extrem gute Dinge über diese Welt, die einfach teilweise ganz schön anstrengend sein kann, in der wir, ja, uns zur Ware machen, in der wir unser Glück irgendwo darin suchen, ja, was auch immer, das nächste große Ding zu werden und irgendwelches Geld zu verdienen, mit dem wir uns dann das Glück aber doch wieder nicht kaufen können. Also, ja, nicht das angenehmste, nicht das leichtest zu hörende Zeug, was in letzter Zeit rauskam, aber hat mir schon wieder sehr viel gegeben und er sagt selber in dem Song auch, ach komm, sag mir nicht, ich stresse hier. Ja, so ist es halt.
Ja, ey, voll, also das ist, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, dass wir ein bisschen angeteased haben und über das Amewu-Album oder die ersten Singles gesprochen haben, aber diese Dichte an Inhalten, mich fordert die immer noch ein bisschen heraus, weil also teilweise steckt ja schon so in einem Satz oder in einer Punchline, die so aus 2 Sätzen besteht, irgendwie kann ja schon so ultra viel drinstecken, da können sich so viele Sachen anschließen, so Themen und Fragen oder halt eine eigene Position, die man dann irgendwie überdenken, reflektieren kann. Ich finde es immer noch krass, wie dicht dieses Album ist, ja. Und ich fand es übrigens, es war ein super Interview-Moment, wo Amewu erzählt hat, dass er Blut ist halt der letzte Song auf dem Album. Der meinte, der ist halt ein bisschen hoffnungsgebend und da geht's halt nicht nur um komplette Dystopie. Und er meinte, er hat den ans Ende des Albums gepackt, damit die Leute dann auch mit ein bisschen entspannterem Gefühl aus dem Album gehen können. Ich meine nur, jo, Bruder, Alter, ich habe selten ein Album gehört in letzter Zeit, das mich so wenig entspannt zurückgelassen hat. Es ist so vollgepackt einfach.
Ah, das reicht dann auch nicht mehr, dieser letzte kleine, hä?
Nee, also ja, das, ich sag mal so, das macht auf jeden Fall nicht all das, was vorher aufgeworfen wurde. Natürlich kann er das nicht alles irgendwie wieder glätten und zu einem Happy End bringen. Dafür, keine Ahnung, dafür müsste Amewu eigenhändig den Kapitalismus besiegen und ich würde es ihm gönnen, für uns alle, aber es wird leider nicht passieren.
Ja, ich wähle dich, bitte mach du das. Aha. Ach, das wäre schön. Okay, aber Album ist noch nicht draußen, kommt jetzt gleich, ne?
Ich glaube noch nicht, aber es kommt dann demnächst. Obwohl, ja, also bald auf jeden Fall. In der nächsten Ausgabe werden wir auf jeden Fall über das ganze Album sprechen. So viel kann man schon mal festhalten.
Sehr gut. Und dann habe ich vielleicht schon, während wir aufnehmen, den passenden Hoodie davon an.
Nice.
Ja, das freut mich.
Wir haben übrigens auch über Fan-Unterstützung und ein bisschen diesen starken Bezug seiner Fans zu ihm geredet. Ja, es schließt halt alles total an dieses auch unabhängig sein, eigenen Shop betreiben und irgendwie. Ich meine, man kann dieses Finanzielle halt nie rausnehmen, aber auch Leute wie Amewu müssen sich ja irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren, selbst als Antikapitalisten. Sie leben immer noch in einem System, das verlangt von ihnen, dass sie Geld verdienen, um essen zu können und leben zu können.
Alter, essen musste, ja.
Aber weißt du, auch so Dinge wie halt eigener Shop machen, anstatt sich von anderen Leuten abhängig machen. Und weißt du, Amewus Album Release ist ja auch so, eins ist natürlich eh klar, dass er da wahrscheinlich kaum stattgefunden hätte, selbst wenn er forciert hätte, aber eins, dass sie natürlich voll unabhängig macht von irgendwie Spotify-Platzierungen oder Plays. Es ist nochmal ein ganz anderer Kosmos, als das für viele der Mainstream-Acts auf jeden Fall gilt. Also da haben sich irgendwie auch voll vielfältige Wege entwickelt, wie Leute irgendwie die eigene Kunst monetarisieren und so weiter. Und ich glaube, mittlerweile ist ein Prozess, der, naja, vielleicht langsam beginnt in Reflexion da, um zu schauen, okay, mache ich jetzt wirklich meine ganze Karriere von einem Streaming-Dienst und dessen Selektion abhängig? Oder schaue ich, wie man das anders hinbekommen kann? Und ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, Streaming in 15 Jahren ist das ein alter Hut. Dann gibt es Spotify nicht mehr. Hm. Also Streaming an sich wird vielleicht kein alter Hut sein, aber es wird neue Formen geben.
Ey, ich hoffe es sehr. Ich wünsche mir sehr, dass deine Vision wahr wird. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an diese krasse Deutschrap-Down-Phase, bevor es irgendwie mit den kommerzielleren Erfolgen von Casper, Materia, Crow 2010 wieder mehr losging, wie damals, und es ist ein bisschen seltsam, dass ich den jetzt erwähne, Olli Bagno, damals sehr, sehr deutlich und ich finde auch sehr nachvollziehbar, formuliert hat, Leute, ihr dürft es nicht alles nur einfach so runterladen, sondern kauft diese CDs immer noch, wenn ihr wollt, dass eure Lieblingskünstlerinnen und Künstler weiter, also er hat natürlich damals nur Künstler gesagt, dass die weiter ihre Kunst machen und ihren Rap machen und so. Und das ist eine Sache, von der ich mich sehr hab inspirieren lassen und deswegen hier jetzt auch noch den halben Schrank voll Deutschrap-CDs habe. Mhm. Ich halt dann alles Mögliche immer wieder genau so auch unterstützt habe, selbst wenn es klar war, ich könnte das Zeug auch hier runterladen oder da einfach nur mir die Sachen dann über YouTube oder sowas reinziehen, was ich hören will. Ja, kann gut sein, dass es einfach so eine Reflexion und so eine Entwicklung nochmal geben muss, halt nur dann auf das andere Werkzeug jetzt bezogen. Mhm.
Ja, was mir bei dem Punkt auch einfällt, was, glaube ich, bei mir persönlich auch irgendwie voll reingekickt hat. Also ich unterstütze natürlich auch ganz gerne Artists, die ich feiere und ich hole mir ab und zu, ja, eigentlich hole ich mir ab und zu eine Platte oder mal ein Tape. Eine CD habe ich mir schon wirklich lange nicht mehr gehört. Aber was mir halt total natürlich auch gefehlt hat während der Pandemie, ist halt einfach Artists zu supporten und irgendwie aktiv Teil der Kultur zu sein, indem man halt einfach auf Konzerte geht, was ja auch bei Amewu zum Beispiel Gott, ein voll wichtiger Teil ist, warum er 10 Jahre lang kein Album rausbringen musste, in Anführungszeichen, weil er halt so als Live-MC sich seine Sparte gesucht hat und darüber irgendwie aktiv oder am aktivsten geblieben ist. Aber ja, dadurch, dass das in der Pandemie halt weggefallen ist, keine Ahnung, die anderen Optionen waren dann, okay, so man geht dann, ist dann allein zu Hause, soll man sich jetzt extra viele Platten noch kaufen und sich irgendwie noch mehr Zeug zu Hause ansammeln, so ein Konsumopfer werden im Namen der Musikkultur so. Wie funktioniert das? Keine Ahnung, das ist bei mir auf jeden Fall schon, jetzt wo ich so reflektiert drüber nachdenke, eigentlich schon bitter, dass ich hätte sehr gerne viel Geld in Konzerte gesteckt in den letzten Jahren.
Ja, safe, genau so. Oh, es muss bald auch wieder wirklich nötig werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Man steht so ganz eng mit Leuten zusammen, ne?
Weird.
Oh, aber irgendwie auch schön. Ja. Ja, komm, lass mal nochmal über Musik reden, bevor ich hier zu traurig werde. Es ist nämlich auch schon an einigen Alben oder auch Mixtapes was rausgekommen. Womit wollen wir anfangen?
Ja, wollen wir erst noch einfach bei den deutschen Sachen bleiben, wenn wir gerade schon von Amewu kommen. Dann würde ich auf jeden Fall als erstes ein Shoutout an Upsilon geben. Ein Newcomer-Rapper und die besprechen wir hier auch besonders gerne auf jeden Fall, neben den ganzen etablierten Leuten, die eh jeder kennt. Der hat seine Debüt-EP Gast veröffentlicht, die man sich ziemlich gut anhören kann, finde ich. Ich habe den Song Köfte mit auf die Playlist gepackt gehabt, was aus meiner Sicht eine super Verarbeitung irgendwie von Upsilons eigener Identität war oder zumindest ein Teil seiner Identität, ein Teil seiner Herkunft, wo er sich im Endeffekt davon davon loslöst. Also gut, fangen wir mal von vorne an. Er erzählt im Endeffekt, er geht von der Geschichte seiner Großeltern aus, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Und geht dann ein bisschen von ihrer Integrationsgeschichte in Anführungszeichen oder eben auch Nicht-Integrationsgeschichte aus und spinnt es dann die ganze Zeit um das Thema drum, so theoretisch hier, dir Apsilon, dir steht's doch, dir stehen doch Tore offen, ein braver Deutscher zu werden und sich in dem Sinne anzupassen und dann quasi den Integrationsstempel aufgedrückt zu bekommen, so du hast es erfolgreich geschafft bis einmal jetzt. Und
doch er möchte nicht, nein, danke.
Natürlich, er hat überhaupt keinen Bock darauf und würde dadurch auch, wie es auf dem Song irgendwie darlegt, auch einen Teil seiner Identität verlieren und so weiter und müsste die irgendwie eintauschen gegen etwas, was ihm einfach nur aufgedrückt wird, weil es Mehrheitsgesellschaft ist, deutsch zu sein, denn alle so sein sollen. Fand ich auf jeden Fall eine super starke Auseinandersetzung und ja, bounced auch. Also guter Song auch zum einfach anhören, eh klar.
Ey, der Song transportiert so viel für mich auch und gerade der erste Part, ne, du hast es jetzt gerade schon gesagt, der macht irgendwie einen sehr großen Bogen, der verbindet sehr extreme Sachen, die man aber ja, alle in so einem Kontext irgendwie sehen kann, von Gräueltaten im Nationalsozialismus bis hin zu neuen rechten Gewalttaten und einfach der, ja, unglaublich ekelhaften, ja, Leitkultur, wie er sie auch nochmal wieder nennt, ja, einfach immer noch herrscht. Und im ersten Part, bevor dieses Hook-ähnliche quasi so reinkommt, ist der ganze Beat auch noch viel aggressiver, finde ich. Da wird die Melodie, die im Hintergrund durchläuft, mehr noch von so einem Sinti, glaube ich, gespielt. Und das Ganze hat noch viel mehr Wut irgendwie in sich. Und sobald er dann in diese Hook geht, wo er darüber redet, dass Prosperität nicht angekommen ist und dass man das aber gewohnt ist, dass man gewohnt ist, dass das nicht ankommt und dass das, ja, dass das immer noch so stecken bleibt, da kommt langsam im Hintergrund so ein bisschen Piano mit rein. Und ab dem zweiten Part hört man dann so ganz sanft erstmal so im Hintergrund, aber trotzdem sehr mächtig, eher noch so fast wie so Blechbläser oder so, die das Ganze noch so tragen. Und das Ganze wird von aggressiv eher zu ernüchtert und traurig und müde irgendwie von dem Ganzen so. Und er sagt auch irgendwie, dass Corona die Zunge taub gemacht hat und dass er trotzdem nicht stumm bleiben will. Und das, ja, ey, das transportiert für mich auch so einen richtig krassen Zusammenhang einfach davon, dass es schwierig ist, lange wütend zu bleiben, wenn sich so wenig ändert und dass es irgendwann immer sehr schnell in so eine Ermüdung einfach kippen kann und einfach so eine Resignation und Enttäuschung davon. Und finde ich irgendwie vollkommen fett, wie dieser Song sich da so entwickelt über den Verlauf.
Ja, nice Analyse. So genau habe ich das noch nicht mal durchblickt, aber voll gut, ja.
Ja, es hat auch was sehr Schmerzhaftes, wenn er dann irgendwie sagt, keine Heimat 1 und keine Heimat 2 und im Hintergrund so dieses Dröhnen von den Bläsern so ein bisschen stärker wieder durchkommt. Hoff, das fühle ich, obwohl ich eigentlich nicht wirklich, ne, die Möglichkeit habe, das ja, in der Art und Weise, was er erzählt, so nachzufühlen. Ich bin viel umgezogen in meinem Leben, so, das ist kein Vergleich zu dem, ja, wie es sich für ihn trotzdem nochmal anfühlen muss. Und ja, trotzdem fühle ich es sehr. Sehr stark. Ey, ich hatte gar nicht gecheckt, dass das im Rahmen von einer ganzen EP sogar erschienen ist. Was ist denn da noch so drauf? Wie viele Songs sind denn das?
6 Songs sind insgesamt drauf und die sind auch nice. Für mich ist Köfte mit schon der Standout-Track auf jeden Fall. Davor wurden auch schon ein paar ausgekoppelt aus der EP. Keine Ahnung, im Endeffekt, ich finde, er verhandelt schon viele Themen, die auch irgendwie so einen persönlichen Kosmos betreffen. Ab und zu ist es halt auch eher Rap, der ein bisschen flext und Selbstbewusstsein zeigt, was ja auch stabil ist. Ja, aber also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, sich reinzuhören. An manchen Stellen fand ich es ein bisschen flach oder fand ich es ein bisschen gewohnt. Da klang halt einfach so der Einsatz der Stimme zum Beat einfach wie Dinge, die ich schon kenne, auch wenn er natürlich immer noch eigenes Zeug erzählt. Voll krass ist mir das auf dem Song Cass aufgefallen. Der ist halt von Kato produziert. Das ist der Dude, der auch die meisten Beats für Anzu macht. Und Apsilon geht da auch mit so einer total tiefen Stimme, die nochmal ein bisschen tiefer ist als sonst drüber, so wie gewollt tief. Und auch der Flow, das erinnert mich halt wirklich so hart an den Rap-Stil, wie Anzu-Rap. Das fand ich irgendwie zu nah, um so, keine Ahnung, um mich so krass zu catchen, als das, was super Neues ist. Aber ja, insgesamt schon ein stabiles Release, finde ich.
Nice. Vielversprechend, ey. Kommen so viele krasse Leute.
Es ist ja auch seine Debüt-EP, also wollen wir ja auch mal nicht zu hart sein. Ich finde es auf jeden Fall absoluter Hoffnungsschimmer, ne? Ja. Will ich nichts unterschlagen.
Und ey, gerade wenn wir von Flexen reden und vielleicht auch ein bisschen unbedarfter auch über manche Songs dann noch rüberzugehen, lass uns bitte gleich nochmal wieder zu unserem Main Man in der letzten Zeit kommen, zu dieser Maschine. Was ist denn mit Eloquent los?
Ja, Alter, Rapper sind immer noch dumm. Und Eloquent bittet immer noch dope und rappt darüber, dass Rapper dumm sind. So.
Ja.
Aber ich will mehr einfach. Ich will noch viel mehr.
Ey, komm mir nicht süß. Komm gar nicht. Und weißt du, und dann halt kommt er auch noch direkt auf so einen schönen Dexy-Beat. Er sucht sich aber auch wirklich immer die besten Leute raus, um da drauf dann seine Texte zu packen. Großartig. Einfach Feuer, ey.
Ja, ich fand, der Dexter-Beat war auf jeden Fall auch Feuer. So, das Piano haut einfach schön rein, hat von Anfang an richtig, richtig starke Energie einfach und ist relativ mitreißend dann doch gemacht. Und ja, Eloquent halt mit seinem Klartext, wie es halt, haben wir auch schon oft genug an einzelnen Beispielen besprochen, aber ich werde immer noch nicht müde, mir das anzuhören, und er verpackt es immer noch cool. Ja, absoluter Hit, neues Album kommt Anfang April, glaube ich, da wird er dann auch drauf sein. Man darf nur gespannt sein. Er hat auch schon eine Produzentenliste gepostet. Da standen auch ein paar spannende Namen drauf. Also ja,
oha.
Das wird wieder ein sehr, sehr interessantes Projekt.
Geil. Na endlich. Endlich wieder ein Album. Junge. Was für eine Maschine, Mann.
Ja, absolut. Most underrated in diesem Game.
Ja, und er hat auch zwischendurch halt immer wieder diese Zeilen drin. Was hat er denn dann noch gesagt? Ich zelebriere den Verlust oder ich irgendwas mit ich zelebriere, ne, das Scheitern oder sowas in der Art und Weise. Und da muss nur so ein Ding mal zwischendurch kommen, dass ich schon wieder gleich nochmal genauer hinhöre und dann wieder checke, dass er zwischen den ganzen Representer-Zeilen auch immer mal wieder was hat, wo ich auf einer ganz anderen Ebene schon wieder einsteigen kann. Ja. Mhm. Voll gut.
Ja. Auch das, und das kennzeichnet ja auch, also ich glaube auch Ellos Gesamtwerk so ein bisschen, aber man kann dann schon sagen, so auch wie wir die letzten Sachen gefeiert haben, dass es halt jetzt gerade irgendwie noch stärker zu einer Perfektion bringt, aber dieses sich einerseits über andere stellen und halt einfach dieses Battle-Ding, was bei ihm irgendwie immer mit verankert ist in den Texten, und eben Rapper für ihre Beschissenheit auszucallen, wie es sich gehört, wie es sich auch für Rap gehört, und gleichzeitig immer mit reinzubringen, das eigene Kaputtsein, das eigene nicht komplett unabhängig sein, sondern eben genau abhängig sein und das eigene Leiden irgendwie. Und es wird beides immer so vermischt. Ist ja eigentlich fast so ein bisschen gegenteilig auf den ersten Blick, aber er vereint halt in unnachahmlicher Weise. Ist ja wirklich stark.
Nice. Was gab's noch Schönes? Liz hat ihr Album gedroppt.
Yes.
Die 069 Mona Lisa.
Exakt. Auch Debütalbum.
Mhm. Deswegen, ne? Auch das erste Ding. Und dafür muss ich schon sagen, so Straßenrap aus Frankfurt auch noch nicht gehört, fast schon, muss ich sagen. Halt auch selten in letzter Zeit einen Opener gehabt, den ich so gefeiert habe. Also nach dem Intro gleich der erste, der Mona Lisa auch heißt. Ich finde, der Bretter teilweise so asozial rein, und was sie da auch einfach für Zeilen teilweise drauf hat. Puh, das ist so ein richtig schöner Einstand in ein dreckiges Straßenrap-Album.
Ja, gar keinen Fick gegeben und wirklich, ja, mieser Representer einfach am Anfang. Also so wie man es eigentlich auch erwartet, erstmal volle Pulle reinsteigen im Endeffekt und keine Ahnung, also sich erstmal hinstellen, hier bin ich, so, look at me, und danach kann halt immer noch mehr Inhalt folgen, aber
ja.
Schon guter Einstieg.
Bricht sie ein in den Louvre mit paar Achis aus Paris und Yeo in der Pussy, wenn sie im Flugzeug sitzt. So, das zum Beispiel auch, ey, das Wort Pussy ist halt einfach eins, was so auch so mit dermaßen krasser Emotionalität aussprechen kannst. Und da, wo es bei mich bei Kimo immer irgendwie genervt hat, weil es die ganze Zeit so krass negativ besetzt war und ich deswegen so diesen bitteren Beigeschmack hatte, ist bei ihr in diesem Opener, wenn sie das so richtig rausspittet halt, boah, da spannt sich alles nochmal extra an bei mir.
Ja, gute Beobachtung eigentlich. Man kann das schon, also es kommt das Wort Pussy gerade im Deutschrap so, es kommt schon ultra drauf an, wer das sagt und mit welcher Intention man das sagt. Und das hört man dann auf jeden Fall auch raus. Ich muss auch safe gerade, wo du das meintest, an den Song von Nashi 44 denken aus der Pussy. Falls du den noch im Kopf hast,
ja,
ist
natürlich.
Ja auch so ein absoluter Empowerment-Banger. Im Endeffekt, wo das Wort ja erstens im Titel steht und dann auch in der Hook immer so zentral ist und mit so viel Kraft einfach da reingeworfen wird. Ähnliches Ding auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer und stabiler anzuhören und ein besserer Kontext als, ja, als bei den meisten männlichen Rappern. Machen wir uns nichts vor.
Ja. Deswegen, da hat sich schon geil abgeliefert und ja auch mit wenig Feature-Gästen ausgekommen. Also den Song mit Chelo und Abdi hatten wir ja auch schon kurz besprochen hier im Podcast.
Ja, klar.
Und dann...
Und dann einfach noch Schwester Eva und ist ein Low-Key-Hit geworden. Ich dachte am Anfang erst, oh Gott, aber ich fand's lustig.
Der ist schon gefährlich, der Song. Ja. Was mir aber auch noch aufgefallen ist und tatsächlich das schon direkt auch im Intro anfing, das Thema ihr eigener Vater zieht sich extrem krass durch dieses Album durch.
Das ganze Familiending und diese persönliche Ebene, ne? Der Vater am häufigsten, aber auch bei der Mutter gibt's ja diese eine Szene, die sie beschreibt, wo die Mom zum Konzert von ihr kommt und sie ist ja ewiger Zeit das erste Mal sehen. Auch voll wichtiger Kontext, ne? Also das habe ich auch, das fand ich mit das Spannendste neben dem Representer-Thema, neben typischen Straßenrap-Themen und so weiter, diese persönliche Ebene und Selbstreflexion, ja.
Ja, wobei ich da tatsächlich auch so ein bisschen kritisch reingehe, weil sie sagt im Intro, ich zitiere, wo sie sagt, Papa schlug zu und es war auch bitter nötig.
Boah, Alter.
Doch das heißt, ich weiß, ich schenke meinem Herzen heute einem Löwen. Und ich höre das nur so beim, ne, so ein bisschen erstmal nebenbei und denk mir direkt schon so, wow, das sind welche der ersten Zeilen hier auf dem Album und du kommst direkt schon mit sowas rein, krass. Reflektiert es dann wahrscheinlich auch irgendwie im Verlauf des Albums, wow, finde ich schon heftig und habe mir dann die zweite Line halt irgendwie gedacht, so von wegen, ja, mit Löwen meinst du dann halt jemanden, ne, der dann eben nicht gewalttätig sein wird und der da irgendwo, ne, respektvoller, liebevoller irgendwie mit ihr umgehen wird.
Aber klingt das nach einem Löwen, was du gerade beschreibst?
Naja, Löwe so von wegen ehrenvoll oder keine Ahnung, was Ehre ist ja auch schon wieder so ein hässliches Wort eigentlich, aber okay. Das Verrückte war halt einfach nur, dann kommen so die nächsten Songs und es kommen zwischendurch immer wieder Zeilen, die an den Papa gerichtet sind, wo aber immer deutlicher wird, nee, sie findet den aber richtig gut und sie will den voll stolz machen und sie will voll ihm so nacheifern und das gipfelt dann ja auch in dem Song Apfel,
ja.
Den sie ja richtig an ihn richtet und ich finde, da hat sie so widersprüchliche Zeilen drin, wo ich gar nicht so richtig verstehe und also es muss ja auch nicht krass alles durchreflektiert sein und so, aber ich verstehe es nicht ganz, was, also da meint sie ja wirklich ernsthaft das Ernst, dass Schläge damals für sie nötig waren.
Ja, also über diese Line bin ich auch heftig gestolpert, als ich das Ding zum ersten Mal gehört habe. Also ja, ich hab auch schon ein bisschen dazu überlegt, mir ist keine wirkliche Rechtfertigung eingefallen, wie man so häusliche Gewalt oder auch also Gewalt gegen Kinder, ich sehe eigentlich wirklich keinen einzigen legiten Grund, das irgendwie
Niemals.
Schön zu reden oder irgendwie was Positives draus zu ziehen, sorry, aber ja, ich glaube, was du jetzt auch auf Apfel beobachtet hast, ich glaube, es geht da auch im Endeffekt dann um diese Widersprüchlichkeiten, also ich habe das nie so wahrgenommen, vor allem auch nicht wegen dem Einstieg, dass der Vater für sie so eine Art von perfekter Figur ist. Ich glaube, sie sieht schon viele, viele negativen Seiten, die auch ihr Leben ja ganz klar beeinflusst haben, wie sie es auf dem Album darlegt. Aber ich glaube, sie kann sich einfach nicht davon losmachen, dass er trotzdem so eine wichtige Identifikationsfigur für sie bleibt. Und das wird dann irgendwie verarbeitet. Also ich glaube gar nicht, gar nicht mal, dass sie das selber, dass sie ihn als eine unkritische Person wahrnimmt. Aber ich glaube, es kommt einfach sehr viel raus, was für einen starken Bezug sie trotzdem zu ihm hat und so eine starke Zuneigung irgendwie.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist diese Ambivalenz, die da so krass drin ist, weil sie sagt dann auch am Ende des zweiten Parts, heute bin ich groß und das Leben war mein Lehrer. Papa, ich verzeih dir, alle Menschen machen Fehler. Was ja eigentlich erstmal schon so eine sehr reife Position eigentlich ist, ne? So eine sehr krasse Position, die irgendwie einen Frieden gefunden hat.
Klar.
Gleichzeitig ist es, finde ich, teilweise so widersprüchlich, wenn sie dann sagt, dank dir hatte ich vor keinem Angst. Und sagt dann aber im späteren Part, hatte ich Angst im Dunkeln, ging ich mich auf Klo verstecken. Und irgendwie, ich hab nie, red mir nicht von Liebe, ich habe keine gespürt. So, also, ja, es ist total, ist was total Ambivalentes halt einfach drin.
Ja, ich finde, das sind halt so krass persönliche Themen. Ich finde es gerade fast schwierig, wenn wir da so interpretativ reingehen.
Ja, aber voll.
Also nichts von dem, auch was wir natürlich hier mutmaßen oder sowas, muss natürlich komplett zutreffen, eh klar. Aber man kann das natürlich auch auf so einer Ebene sehen. Ja, sie hat dann in dem Sinne vielleicht keine Liebe erfahren, aber eben eine andere Art von Abhärtung vielleicht, die trotzdem zu dem beigetragen hat, was Liz heute geworden ist. Und unabhängig davon, ob das damals hätte was anderes sein können, ist es ja immer noch ein Teil ihrer selbst, der ja total wichtig für sie ist. Und vielleicht fällt ihr das auch selber schwer, dazu irgendwie zu sagen, dass es komplett scheiße war, wenn ja trotzdem in Anführungsstrichen was Gutes draus geworden ist. Also wenn sie es durchgeschafft hat und wenn sie, ja, wie sie selbst sagt, dadurch eine gewisse Härte vielleicht entwickelt hat, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen will, so Leute, Kids sollten irgendwie hart gemacht werden, indem sie eben misshandelt werden oder auf sonstige Weise, ist ja eh klar, aber weißt du, es ist halt trotzdem ein Teil von ihr, das wird sie nicht mehr rückgängig machen können, also musst du einen Umgang damit finden.
Ja, total.
Und ich glaube, das ist ihr Versuch einfach davon.
Ja, deswegen, ne, ich will das auch überhaupt gar nicht werten in irgendeine Richtung, ich glaube, da bin ich einfach nur zu sehr dann
aber versteh voll.
Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche, dass ich in solchen Situationen dann einfach sagen muss, ja, selbstverständlich darf dein Vater sowas nicht machen und selbstverständlich ist das nichts, was, ne, ja.
Ja, klar.
Aber halt einfach, was man vielleicht insgesamt festhalten kann, sehr stabiles Straßenrap, Frankfurt-Representer-Debütalbum, was so viel Energie transportiert und so heftig teilweise ist. Das ist schon dick.
Okay. Wollen wir noch ein bisschen auf die internationalen Sachen rüber switchen?
Ja, bitte.
Um die wenigstens kurz abzuhandeln. Ich würde vielleicht mit Corday anfangen und seinem neuen Album From a Bird's Eye View. Davon hatte ich super auf die Playlist gepackt. Auch voll der interessante Fall, wenn man an die Sachen von am Anfang des Podcasts, die wir da besprochen haben, denkt, weil Corday halt so ein Beispiel ist von einem, der durchaus am Anfang seiner Karriere, der ist halt so ein Soundcloud-Blase im Endeffekt bekannter geworden.
Ja.
Der schon auch dafür bekannt war, gewisse Kritik zu üben, sich nicht zu scheuen, seine eigene Meinung zu sagen und auch gewissen Mainstream-Sachen halt irgendwie einen Gegenpol zu bieten. Und mittlerweile dann wie so eine Art Wunderkind halt relativ schnell in der Industrie groß geworden ist, ein gefeiertes Debütalbum rausgebracht hat und jetzt halt mit seinem Sophomore-Album am Start ist und auf einmal sich die Perspektive schon teilweise krass geändert hat. Und also ich bin ein super großer Fan vom Track Super, weil er einfach ist ein Low-Key-Banger und die Flow-Stile sind total wild. Ich liebe soundmäßig sehr vieles daran.
Ja, Mann.
Und gleichzeitig der Text ist halt so, also ich muss nicht als cringe beschreiben, aber so, das ist halt einfach nur absoluter Representer und Flex und dann kommen so Lines so, ja, letzte Nacht so habe ich mit Jack Dorsey geschrieben, der CEO von Twitter, das bekommt man, wenn man super dope ist. Und dann denkt man sich so,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, ist eigentlich ziemlich lame, so. Ich sehe überhaupt nicht den Vorteil davon, mit dem CEO von Twitter zu schreiben. Auch wirklich ein komischer Flex einfach. Naja.
Ja.
Auf jeden Fall, da kommen halt so Perspektiven rein von einem, der auf einmal ein Superstar ist, der Millionen verdient, ohne eine Show zu spielen. Man denkt sich so, irgendwie hast du dadurch deine Uniqueness ein bisschen verloren und dein Rap beschäftigt sich jetzt halt so mit ähnlichen Sachen, wie es alle anderen auch machen. Klingt soundlich vielleicht noch ein bisschen geiler, aber irgendwie ist dann doch, also ich habe von dem Album schon ein bisschen mehr erwartet und für mich ist so ein Ding von, geht jetzt so ein bisschen in der Masse unter von normalem Zeug mit ein paar Standout-Tracks, wie gesagt.
Mhm. Gibt's da noch irgendwas, was du noch besonders empfehlen würdest, außer Super, der halt, wo er richtig geil schon rüber reitet, muss man schon sagen.
Ah, nee, den finde ich schon am besten. Bei den anderen müsste ich nochmal komplett reinhören, um einzelne Songs rauszupicken. So, keine Ahnung, Champagne Glasses ist halt, Freddie Gibbs und Stevie Wonder sind drauf. Das ist auf jeden Fall auch einer, ja genau, sollte man einfach reinhören, um sich eine Meinung dazu zu machen, weil was für eine Combo.
Okay, ja, deswegen.
Ah ja, und richtig dumm auch, es gibt noch so eine Disc 2 bei Spotify, also zwei Bonus-Tracks im Endeffekt. Das war auch so ein Move, wo ich dachte, ja, das Cordae-Album wird doch nicht so gut, weil er hat sich auf den ersten Bonus-Track von diesen beiden Eminem draufgeholt.
Oh.
Und das sind keine Moves, die ich wirklich appreciate in fucking 2022. Also wo sind wir denn, Alter? Das kann ja nicht wahr sein.
Sind wir denn beim Super Bowl-Finale? Ja, liebe Grüße an der Stelle auch an Leo, der mich schon aufgeklärt hat, das Super Bowl-Finale wird, ja, besonders. Irgendwie Eminem, Snoop Dogg, ja, diverse Leute halt, von denen du denkst, okay, jeder reißt dann anderthalb Hits von sich ab und dann, ja, alles, schauen wir mal, was daraus wird.
Alles in schön in einer Halbzeitshow zusammen gemasht. Mm. Alle künstlerische Brillanz, die sie jemals erzeugt haben, einfach so, hier, mach das in 10 Minuten.
Lose yourself in 10 Minuten. Sehr gut.
Ja, aber nee, also, um das Cordae-Ding abzuschließen, auch trotzdem, Album würde ich schon empfehlen, sich reinzuhören, hat schon nice Sachen, aber keine Ahnung, ich habe schon auch mitbekommen, dass manche Leute das Ding schon ziemlich dolle feiern und ich finde, da kommt's halt überhaupt nicht ran. Also ich finde es jetzt, wo es definitiv einer der Kandidaten war, wo man vielleicht drauf geguckt hat, okay, könnte es eins der krasseren Alben des Jahres werden, ist es halt nicht so wirklich geworden. Und da lässt sich meiner Meinung nach der Bogen schon wieder fantastisch schließen, und zwar zum Earl Sweatshirt Album.
Auch Daddy Issues. Mhm.
Jo, aber ja, keine Ahnung. Willst du erst auf die Daddy Issues eingehen? Weil die habe ich nicht groß rausgearbeitet bei dem Album.
Ich habe die auch nicht selber rausgearbeitet, sondern ich habe es mir so ein bisschen durch den schönen, knackigen Artikel von Daniel Gerhardt von Zeit Online erlesen und mich da nochmal auf den neuesten Stand gebracht, inwieweit da das Thema Vater auch eine Rolle spielt, der 2018 von Earl Sweatshirt gestorben ist und eher durch Abwesenheit oftmals geglänzt hat, beziehungsweise durch die große Präsenz, weil der selber Schriftsteller?
Ja, Dichter war er, glaube ich, ja.
Ja, genau, war. Und das natürlich auch eine krasse Spannung einfach erzeugen kann für ihn selber. Und er selbst, der jetzt aber auch Vater geworden ist, so fand ich irgendwie, also ich habe es nicht so super krass rausgehört. Die Line, die ich eigentlich am ehesten noch rausgehört habe und die mich sehr so an abwesende und doch sehr präsente Väter erinnert hat, war, wo er gesagt hat, irgendwie mein Großvater hat 13 Sprachen gesprochen und trotzdem irgendwie kein richtiges Wort gesagt. So, das, die Line ist mir irgendwie so beim Hören direkt mal hängen geblieben.
Ja.
Aber schon sehr krasser Sound einfach.
Ja, total. Aber es stimmt schon, da fließt irgendwie dann auch viel zusammen, weil ich glaube, es geht ihm bei dem Album ja auch genau darum, ein bisschen bewusster selbst so die eigene Stimme noch zu finden und für bestimmte Themen einzusetzen und bestimmte Themen eben laut anzusprechen, anstatt einfach nur mit ihnen zu leben oder sie so hinzunehmen und so weiter. Ich fand auch, dass es immer so wieder zwischendurch, also selbst wenn man so, keine Ahnung, mittelmäßig abwesend hört und einfach den Sound genießt, sich davon ein bisschen berieseln lässt, gab es halt immer wieder so Parts, wo man einfach genauer hinhören muss oder wo das so rauskommt. Für mich war das auf jeden Fall auf Vision ganz stark der Fall, dass der Song mit diesen richtig toll ineinander und hallig ineinander fließenden aufgebrochenen Piano-Akkorden, die das Ganze so raumfüllend begleiten. Und dann gibt's ja noch diesen Spoken-Part am Ende des Songs, der von seiner Frau eingesprochen wird, wo es dann darum geht, wie man mit seinen schwarzen Kids umgehen sollte und wie man die in eine Welt einführen sollte oder ihnen erklären sollte, dass die Welt mit dadurch bestimmt ist, dass Menschen rassistisch handeln, dass Rassismus einfach ein systemimmanenter Teil, also zumindest das gilt das für die Staaten, das gilt mit Sicherheit auch für Deutschland, für ganz viele andere Länder ist. Und dann geht's halt darum, ob man ihnen sozusagen vorlügen soll, dass es eine Magic World gibt, und dann kommt die Antwortstimme quasi wie von so einem weisen Geist von oben, so dass es keinen Sinn macht, im Endeffekt Kinder in einer Make-Believe-World aufwachsen zu lassen, sondern man ihm lieber die Wahrheit an die Hand geben sollte, ihnen sagen sollten, dass sie es wert sind zu leben, dass sie schön sind.
Ihnen das Zutrauen auch, ja.
Ja, genau, und halt so quasi Magic of Truth, anstatt sie in eine Scheinwelt zu setzen, die sie eh unterdrücken würden. Das fand ich so eine starke Aussage, und das findet ja alles immer noch auf dem Instrumental statt. Das Piano geht die ganze Zeit weiter, der Beat setzt kurz aus, kommt dann wieder rein. Das, ja, also was für ein Sounderlebnis auch einfach mit so viel Inhalt, fand ich mega.
Ja. Mich hat auch wieder extrem mitgenommen, und deswegen kann ich es tatsächlich auch gar nicht so einfach nebenbei nur laufen lassen und hören, wie teilweise ja vollkommen irritierend er auch so die Reime setzt. So, am Anfang habe ich kurz gedacht, warte mal, so beim ersten schnellen Reinhören, reimt er überhaupt? So, es gibt ja gerade einen vollkommenen Fick auf alles und erzählt halt einfach nur irgendwas über die Beats drüber. Aber nee, das ist schon alles ganz schön komplex da auch, wie er die Lyrik setzt. Aber halt immer wieder sehr verschoben, sehr anders, die mit der Stimme so andere Patterns auch nochmal legend und so. Das ist schon für so einen kleinen Technikfuchs wie mich etwas, wo ich dann auch gerne auf diesen Aspekt nochmal genauer höre und da einfach erst nochmal genauer reingehe.
Ja, voll. Spielt ja, finde ich, auch schon auf eine gewisse Weise damit, dass es zwar eingängig ist, aber immer wieder durch so leichte Distortions oder Einschübe aufgebrochen wird, dass irgendwie harmonische Samples, die perfekt hätten zu Ende laufen können im Loop, halt einfach anderthalb Sekunden, bevor sie eigentlich zu Ende wären, abgecuttet werden, und davon nur der erste Teil zu hören ist. Und genauso halt auch bei dem Stimmeinsatz. Ja, ist halt, hat so diese gewisse, ich will es nicht zu glatt machen, den Sound, Ästhetik, und es geht halt krass auf. Also für mich war das, ich hatte den Stream schon relativ lange, es gab kein Album, was ich im Dezember häufiger gehört habe als das. Es hat mich so in einen Film reingezogen. Ich finde es unfassbar. Und dazu halt noch die Fähigkeit, deswegen hatte ich auch den letzten und vorletzten Song auf die Playlist gehauen, weil ich erstens finde, je länger das Album läuft, desto besser wird's. Und auf dem letzten, vorletzten und letzten Song Titanic und Fire in the Hole sieht man auch nochmal so diesen Zwiespalt zwischen Ästhetiken, den er bedienen kann, weißt du, während Titanic noch so ein drückender Banger ist, gibt's auf Fire in the Hole dann wieder die absolut geil zusammengefriemelte Gitarre, die so ein ganz, ja, hat einen melancholischen Vibe, aber auch einen viel entspannteren Vibe rüberbringt. Und
ja, Mann.
Keine Ahnung, es nimmt einen alles so krass mit, und beides klingt auf seine Art so perfekt zusammengemasht. Es ist ja Wahnsinn. Aber Sweatshirt ist da halt eh irgendwie Pionier, allerspätestens seit Some Rap Songs. Was ja auch, also ich glaube im Endeffekt auch so Some Rap Songs, wo auch ganz viele Sachen irgendwie ohne große Drum-Einsätze und so passieren, ist, glaube ich, auch mit im ganz großen Blick mit Stil gebend dafür, dass Rapper sich heutzutage so eine Sachen mehr trauen und mehr auf so einen Sound setzen. Halt, ich denke da zum Beispiel an so einen Dude wie Nali, der sich ja auch an eine Art von diesen Ästhetiken so bedient. Ich glaube, das hat nochmal eine, nicht, dass es davor keine anderen Leute gemacht hätten, außer als Sweatshirt, aber dieses Ding hat es noch irgendwie auf ein neues Level gebracht und irgendwie auch neue Anschlussfähigkeit geboten für Leute, sich auch in diese Richtung auszuprobieren. Und das ist tatsächlich auch mit Abstand so das liebste Zeug, was ich zurzeit irgendwie mir anhöre.
Ja. Ey, und das ist doch eigentlich auch schon wieder eine sehr schöne Überleitung zu einem Album/Mixtape, was wir auch noch gehört haben, was auch teilweise sehr irritieren konnte.
Ja. Die Rede ist von Capri Songs von der guten FKA Twigs, genau, die ein neues Mixtape veröffentlicht hat, das ganz viele Genres miteinander verbindet. Und ja, also die auf jeden Fall so ein Mixtape veröffentlicht hat, wo du mit drei Fragezeichen über dem Kopf erstmal da sitzt und dir denkst, okay.
Was ist hier gerade passiert? Ja, und dann auch noch wichtigen, obligatorischen, frischen Passaloo-Content liefert.
Jawohl.
Den du ja schon angeteasert hattest. Alter, dieser Song, auch wieder einer, der sich innerhalb des Songs so geil verändert nochmal, wo du am Anfang ja erstmal mit so einer Sprachnachricht fast schon von Passaloo reinkommt, die auch so ein bisschen wirr erstmal klingt. Und dann fast schon mit so bedrohlichen Chören im Hintergrund auch wieder sowas Härteres hast. Und plötzlich schiebt es dann irgendwann weiter rüber auch wieder zu so mehr Piano, was das Ganze auch wieder so ein bisschen ja feiner wieder macht, nicht ganz so heftig macht. Ey, großartig, wie sich dieser Song entwickelt.
Ja, ich find's auch zu krass. Also auch dieses Chor-Sample, also ich muss da total an so chorale Mönchsgesänge oder sowas denken. Also es hat halt schon was total Abwegiges. Das hörst du eigentlich nicht auf einem Populärsong normalerweise so eine Sachen gesampelt. Und dann kommt halt auch noch dieser nicht sehr dominierende, aber doch das Ganze sehr rhythmisch belebende Beat rein, der fast schon ein bisschen in Richtung Two-Step-mäßig geht. Und dann hast du dieses ganz schwere getragene Chor-Dings im Hintergrund, was die ganze Zeit läuft, aber dazu dieses Rhythmische auch. Allein dieser Kontrast macht mich schon völlig fertig im Endeffekt.
Ja,
das sind Arrangements von Elementen, da kommt man eigentlich überhaupt nicht drauf, aber es funktioniert und entfaltet eine eigene weirde Magic, die einen komplett in den Bann ziehen kann.
Ja, das war auch ein Ding, ey, wenn ich das jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder sowas gehört habe, ist auch die Brust nochmal ein bisschen breiter geworden, die Schritte so im Takt immer so richtig schön vorwärts marschiert. Und ich finde, sie geht auch sehr geil über den Beat drüber, also hatte ich vorher so auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie da auch rap-technisch, aber auch gesangstechnisch alle möglichen Facetten so bedienen kann. Ich habe mich auch, glaube ich, so ein kleines bisschen schon alleine durch das Intro verliebt, wo sie mir ins Ohr haucht, dann so, I made you a mixtape. Because when I feel you, I feel me. When I feel me. Ja, also, mach, wie Leo sagen würde, nochmal liebste Grüße an dieser Stelle, das macht was mit mir.
Ja, viele komplett. Und ich finde, das Mixtape, deswegen hat es halt auch diesen coolen Mixtape-Charakter. So, man kann sich an vielen Stellen voll viel verschiedene Sachen rauspicken, einfach, die je nach Mut sind. Also hat halt nicht so einen konsistenten Sound oder ein konsistentes Thema, was das Ding so richtig zusammenhält. Aber dafür halt viele verschiedene Einblicke in so kreative Ausbrüche. Und dafür taugt es richtig gut. Also ich finde zum Beispiel auch noch Papi Bones mit Shy Girl, die halt auch, was für eine weird krasse Künstlerin auf jeden Fall. Das ist halt so ein richtiger Party-Hit im Endeffekt geworden, der so extravagant daherkommt, aber schon wie am Anfang der angekündigt wird, die Energie, die da rüberkommt, wo im Endeffekt so ein Mann das mit sehr energischer Stimme schon mal einleitet und schon mal die Mut dahin bringt, so jetzt wird sich bewegt. Und da geht's noch drum, dass die beiden sich halt so, die wollen frei sein, die wollen expressiv sein, wollen keinen Fick geben, und das ist so the most sexy thing, das man machen kann, wird dann da gesagt. Und das ist halt, ja, it's a vibe, und danach kommt halt auch das ganze Instrumental vollwertig rein, und es ist halt einfach ein absoluter Dance-Smasher, so, ist schon fantastisch. Weißt du, ein paar Tracks später, wo auch übrigens noch Georgia Smith auf dem Track drauf
den
ist.
Den wollte ich auch noch sagen, ja.
Da kommt dann der Drillbeat rein, so, also du kriegst wirklich UK's Best auf Mixtape versammelt mit, keine Ahnung, auch für Leute, die alle möglichen Genres hören. Das Mixtape bietet halt Zugang für alles im Endeffekt.
Ja. Und dann schmachtet sie nochmal weg mit Weekend of Tears in the Club und so, weißt du, wer denn noch alles mit drauf?
Ja, stimmt, der ist auch, ach Gott, ja.
Also den finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber genau deswegen ist es ein Mixtape. Ja.
Klar, war ich jetzt auch nicht der riesigste Fan, aber ja, schon wieder ganz vergessen, dass Weekend drauf
ist. Auch mit drauf, ja.
Wahnsinn.
Heftig.
Ja, sollte man auf jeden Fall reingehen, wenn man auch Bock hat, den Kosmos zu erweitern oder auch einfach noch Leute zum Beispiel bei den Features sucht, die man irgendwie neu entdecken will. Ja, das Capri Songs Mixtape, das ist auf jeden Fall der Ort, wo man anfangen kann.
Ja, Mann. Das hat auf jeden Fall gute Stimmung gemacht.
Ja, es ist auch sehr befreit, ne? Da steckt wirklich wenig Zwang hinter. Es wird einfach gemacht. Es hat auch irgendwie was sehr Schönes, total ungezwungen einfach.
Ja. auch zwischendurch, dann hat mich fast schon so ein bisschen wieder an das letzte Tyler the Creator Ding erinnert, wo DJ Drama immer zwischengelabert hat, ne? Da gibt's auch irgendwie ganz viele kleine so Skit-artige Dinger, die aber nicht einzelne Skits sind, sondern einfach wirklich Teil des Songs und du auch wirklich erstmal eine halbe, dreiviertel Minute warten musst, bis überhaupt was Musikalisches losgeht, weil da einfach erstmal nochmal Dinge erzählt werden müssen.
Ja.
Das war schon nice. Ja, weniger beflügelnd, weniger gute Laune gemacht, hat dann aber auf jeden Fall sowas wie 3 Plus mit Dinge. Hast du den gehört und hast du den auch gesehen mit dem Video?
Ja, beides. Das Video habe ich tatsächlich nur einmal gesehen, direkt am Freitag und auch ist jetzt nicht super aktiv verfolgt. Habe aber noch im Kopf, dass er auf jeden Fall, gerade am Ende auf jeden Fall, sich selbst vor einer, ich glaube, es war eine Art von Klippe gefilmt hat, wo eine Drohne dann, glaube ich, so Richtung Meer rausfliegt. Man sieht die ganze Zeit nur Bäume rechts und links, also wie so ein Wald, der direkt bis zur Klippe geht. Ja. Das habe ich irgendwie, das ist mir total stark im Kopf geblieben. Fand ich schon irgendwie krass. Das hat so eine mächtige Einsamkeit irgendwie vermittelt, auch weil das Ganze halt eher so in düsteren Farben, also eher farblos auch gedreht ist sozusagen, ein bisschen entsättigt. Ja, und den Song habe ich natürlich auch beim Video angehört und dann später nochmal ohne Videomaterial mehr gegeben. Und ich fand ihn erstaunlich gut einfach. Also gerade dann beim zweiten, dritten Mal hören, hatte mich doch mehr gecatcht, als ich dachte. Ich bin sonst tatsächlich auch nie der Riesenfan von 3 Plus gewesen. So, ich halte den schon für einen ziemlich korrekten und guten Dude, dessen Mucke ich meistens einfach ein bisschen lame finde. Aber hat mich hier auf jeden Fall gecatcht. Und ja, wie du meintest, schon deutlich düsterer, runterziehender und mal wieder so, bringt einen, wenn man jetzt, keine Ahnung, auch dieser Bogen vom FKA Twigs Album dahin sieht, der bringt einmal wieder richtig auf den Boden der Tatsachen, wenn man quasi nach der Nacht im Club, die wir alle jetzt schon viel zu lange nicht hatten, dann einfach die nächste Woche wieder zur Arbeit geht und die ganze Zeit alleine im Zimmer hockt, am besten noch Homeoffice macht. Das ist dann die Phase, wo der 3-Plus-Song reinkommt, würde ich sagen. Wie hast du das empfunden?
Ja, Mann. Ich fand einfach, es war eine Auseinandersetzung, ganz klar mit Depressionen, ne, benennt er ja auch so in der Hook,
klar.
Die nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie so eine Ambivalenz eingefangen hat. Also ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe, das gut zusammenzufassen, aber er hat in den beiden Parts, nimmt er auch schon wieder so unterschiedliche Positionen ein. Auf der einen Seite am Anfang, glaube ich, eine kritische Stimme im eigenen Kopf, die mit sich selbst spricht und die so ein bisschen sagt, ne, ey, da war der Moment, du warst nicht bereit. Und ne, eigentlich müsstest du jetzt gerade so die deine eigene Depression aufbrechen und müsstest es jetzt eigentlich gerade schaffen. Und dann gleich wieder so was irgendwo Beruhigendes, was sagt, ey, aber ist nicht schlimm. So, wir haben Zeit und wenn du es nicht versuchst, dann wird es plötzlich leicht und geschieht von ganz allein. Und das ist halt eine Sache, so einfach auch jetzt so aus meiner Perspektive zu sprechen. Ich komme selbst halt gerade wieder aus einer relativ tiefer gehenden depressiven Phase und struggle damit selber gerade so ein bisschen, wenn es nicht schnell genug geht, wenn da manchmal so eine Ungeduld halt auch irgendwie aufkommt. Das muss oder ich will, dass es aufgelöst wird oder habe nicht so einen klaren Plan, wie ich das gut auflösen kann. Da dann irgendwo zu wissen, ja, das braucht ganz, ganz viel Zeit manchmal und das braucht vor allem manchmal einfach, dass der Kopf ausgeschaltet werden kann und nicht so extrem selbstkritisch die ganze Zeit das wieder hinterfragt, was wir tun und was wir machen. Und das ist ja dann auch so ein bisschen das, worin es dann in der Hook gipfelt, wenn er sagt, es sind nur Dinge, die wir tun. Das bist nicht du, das bin nicht ich. So, nichts davon definiert dich als Person und gibt dir selber die Vergebung, die du suchst. So, und das ist halt aber halt ein krasser Anspruch. Und ja, um da vielleicht nochmal ein kleines Stück tiefer reinzugehen, gerade in meiner Position als Therapeut, so der mit Menschen zusammenarbeitet, und ich versuche, Leuten irgendwie bei diesem Weg zu helfen, gerade so zum Beispiel jetzt viel mit Depressionen in letzter Zeit, das aufzulösen und sich selbst diese Vergebung irgendwie zukommen zu lassen. Ich aber bei mir selber immer wieder merke, dass ich das irgendwie nicht schaffe, ist es eine eklige Ambivalenz, die manchmal schon ganz schön komisch sein kann, wo ich mich selbst dann halt auch manchmal wieder sehr zweifelnd hinterfrage und denke, so wie kannst du in der Position sein, anderen Leuten Ratschläge quasi zu geben oder irgendwie Unterstützung anzubieten, aus sowas rauszukommen, wenn du es selber eigentlich gar nicht so richtig kannst.
Ja, voll. Also ich muss da irgendwie direkt dran denken, dass man ja manchmal so sagt, dass man in seinem eigenen Kopf gefangen ist. Und ich glaube, das kann für viele Leute was anderes bedeuten. Aber gerade wenn man, also es geht mir auf jeden Fall manchmal so, gerade wenn man erstmal über bestimmte, also eher essentielle Dinge am Nachdenken ist und sich dann, keine Ahnung, mit Zweifeln an der eigenen Person beschäftigt und da dann irgendwie tiefer reingeht und die, wie du auch gerade schon meintest, die Zweifel dann noch verstärkt und sich da neue Probleme und neue Zweifel und neue, ja, im Endeffekt neue Ungeklärtheiten und neue Belange anschließen, die einen irgendwie dann komplett überfordern, keine Ahnung, dann ist man, glaube ich, wirklich in dieser Situation, dass man halt in seinem Kopf gefangen ist und aus diesem Netz von den eigenen Zweifeln gar nicht mehr so richtig raus kann und einem natürlich dann auch irgendwie die Perspektive und vor allem auch die Kraft fehlt, irgendwie Dinge zu ändern oder zu heilen oder sich auf den Weg der Besserung zu begeben und so weiter.
Ja. So richtige Gedankenspiralen, die sich einfach immer schön weiter nach unten spiralen können.
Exakt, weißt du, und da gibt es halt auch kein Ende. Da schließt sich das Nächste ans Nächste an und man, also, keine Ahnung, Menschen sind im Endeffekt, habe ich den Eindruck, schon relativ komplexe Wesen und da gibt es, finde ich, immer sehr, sehr viele Ebenen, wo man dann nochmal drüber stolpern kann und in diese Falle wieder reingeraten kann, tatsächlich, ja.
Ja, total. Und da irgendwie, ne, selbst zu wissen, gut, eine Möglichkeit kann sein, diese Gedankenspirale zu stoppen, den Kopf auszuschalten, sich wieder mehr auf das eigene Gefühl zu besinnen oder mehr im Moment irgendwie zu sein, keine Ahnung, zu meditieren, achtsam, was weiß ich was zu machen, sich um seine Grundbedürfnisse und sowas zu kümmern, kann einfach in einer harten depressiven Episode trotzdem dann zu viel sein. Vor allem, wenn man sich selbst halt das als Aufgabe nimmt, ich muss das alles alleine schaffen. Und ich finde, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch bei dem 3-Plus-Song rauskommt, weil das ist nämlich auch die letzte Line oder die letzten Lines, die da kommen, wenn er sagt, und jetzt sieh in diese Augen, die noch immer und immer wieder an dich glauben, glaubst du, die irren sich? Glaubst du das wirklich? Mhm. Und da wird halt nochmal ganz, ganz deutlich, so stark man auch sein kann, mental irgendwie, wenn man in so eine Gedankenspirale reinkommt, dann ist es so unglaublich wichtig, andere Menschen zu haben, die einem widerspiegeln und ne, diese Kraft geben und in deren Augen man vielleicht eher nochmal sehen kann, nee, da gibt's wieder diese Wege raus. So, und vielleicht sich selbst nicht zu glauben, wenn man sich sagt, ja, ich komme da schon irgendwie wieder raus oder ich habe jetzt zwar wieder 3 Rückschritte gemacht, aber jeden Fortschritt feiere ich irgendwie wieder, dass das irgendwie nicht so gut geht. Ganz klar einfach in solchen selbstzweifelnden Phasen. Aber da dann die Stärke von einem guten Umfeld zu haben, was unterstützt, was einfach da ist und bedingungslos immer wieder, egal wie viele Rückschritte es gibt, dich aufzufangen, das ist halt so essentiell wichtig, aber gerade jetzt in so einer Pandemie noch mal seltener irgendwie.
Ja, also das ist mir auch die ganze Zeit schon durch den Kopf gegeistert, auch wenn es, ich finde, es ist halt fast schon in ganz vielen Bereichen zu so einer Phrase verkommen, irgendwie halt so, gerade jetzt in der Pandemie ist das und dies noch mal schlimmer und X und Y, aber ja, ich finde, es gilt hier halt auf jeden Fall komplett, so gerade wenn man sich irgendwie einen Weg sucht oder auch einen Ausweg sucht, um damit umzugehen oder um es besser handeln zu können und so weiter, gibt's ja auch, wie du beschrieben hast, diese Selbsthilfestrategien im Endeffekt, dass man sich irgendwie versucht, den Kopf freizuschalten, dass man meditiert, dass man seinen Alltagsrhythmus ändert, dass man, weiß nicht, manche Leute nehmen halt Drogen, was halt auch eher so eine Verschiebung und Abstumpfung des Problems ist, was es aber nicht wirklich beseitigt. Aber da habe ich halt auch dran gedacht, so, gerade wenn es die gesünderen Wege, wie jetzt, keine Ahnung, so Selbstachtung, Meditation und so weiter sind, wie auch genau das dann immer aussieht, damit ist ja auch so irgendwie krass verbunden, okay, wenn ich das jetzt mache und wenn ich die Energie dafür aufbringe und es wirklich angehe, dann muss das jetzt aber auch wirklich helfen. Und wenn das dann nicht klappt, ist es ja noch bescheuerter, aber eigentlich kann man es halt nicht erzwingen. Also nur weil man gewisse Dinge macht, werden sich andere Dinge nicht automatisch verbessern. Das ist halt kein Selbstläufer.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl, dass das für viele Menschen, bei mir geht es auf jeden Fall auch, schon dann mit am wichtigsten ist der Austausch mit anderen, das Netzwerk von FreundInnen, wie du gerade schon gemeint hast. Und ja, das hätte dann in der Pandemie, wenn du manchmal Leute einfach nicht treffen kannst, wenn manche Freundschaftsbeziehungen gegebenenfalls auch einfach schlechter werden, weil es sich jetzt halt so entwickelt hat, wie es entwickelt hat, kann es natürlich nochmal arg belastender sein, als es sonst schon so wäre. Und es ist jetzt nicht so, dass unser Alltag vor Corona nicht auch schon ein Hellhole in vielen Bereichen war und richtig viele Abfucks geboten hat. Das darf man nicht vergessen. Das kommt jetzt halt einfach nur in einer pandemischen Lage noch dazu. Also ja,
ja,
ist auch nicht so, dass die Welt sonst heil war, bevor es Corona gab.
Oh Mann, das stimmt leider. Ja, und auch da zu wissen, dass ein Umfeld nicht automatisch ein Umfeld ist, was es gut auffangen kann. Und ne, und was dir dann wirklich auch das gibt, was du vielleicht in so einer Phase brauchst. Können wir noch einen Track, der neu rausgekommen ist, direkt noch zu mit nennen, weil Dizzy nämlich Sexy Depression rausgebracht hat und
Sexy.
Genau. Da auch nochmal total geil auf den Punkt bringt, wie krass es einfach manchmal auch ist, sich dann in sowas auch zurückzulehnen, ne? Oder das auch als als etwas, was man ja sowieso nicht ändern kann und was irgendwo auch was Schickes hat, ne, oder ja, ich glaube auch sogar ein Bewältigungsmechanismus sein kann. So, ich gehe jetzt einfach damit um, indem ich mich so voll reinbegebe in das, ich bin total kaputt, weil das die Alternative würde bedeuten, Verantwortung zu übernehmen dafür, das zu ändern, was man wirklich ändern möchte, was ja auch wieder Earth Sweatshirt Album so ein bisschen ist, ne, ja. Und wenn das halt auch bedeutet, dann zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe von meinem Umfeld, aber stattdessen quasi zu sagen, guck mal, wie kaputt ich bin und wie sexy das aber irgendwie auch ist.
Ja.
Ja, kann dann auch zu kurz gedacht sein. Genau wie Sucht und so, also.
Naja, klar. Aber ich habe auch, also eigentlich habe ich schon direkt beim Titel, bevor ich den Song überhaupt gehört habe, habe ich auch schon dran gedacht, bei Dizzys Sexy Depression jetzt. Das ist einfach, also ich glaube nicht, dass es so ein genereller Trend ist, der jetzt allgemeingültig ist, aber es gibt halt, zumindest in manchen Teilen halt diese Tendenz dazu, gerade bei jungen Leuten ist es halt ein bisschen auffälliger und so in TikTok-Netzwerken und sowas. Ja, wo Mental Health Issues und Depressionen halt irgendwie zur Selbstidentität einfach hinzugenommen werden und dann aber auch inszeniert werden, als ob es halt ein Teil ist, den man irgendwie pflegen möchte und den man ausstellen möchte. Und es ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, so ein Zwiespalt zwischen, es ist ja erstens voll wichtig, dass mehr darüber gesprochen wird, dass offener darüber gesprochen wird. Und dafür sind soziale Medien natürlich voll, ist die beste Erfindung im Endeffekt dafür, um da irgendwie sich den Ort zu suchen und auch Anschluss zu finden an andere Leute, die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Aber es ist halt ein schmaler Grat, wenn es dann irgendwann zur Selbstinszenierung wird und so ein Selbstzweck erfüllt, weil es halt gerade schick ist, mit solchen Sachen zu strugglen und dann halt auch mit Sicherheit einfach ganz viele Sachen da irgendwie dazugezählt werden, die vielleicht gar nicht wirklich Mental Health Issues sind, die halt, keine Ahnung, man geht auch sonst nicht, selbst wenn man nicht depressiv ist, nicht dauerhaft happy durchs Leben, also Traurigkeit und Niedergeschlagenheit sind in gewissem Maße auch voll normal und gehören auch dazu und so weiter. Auf jeden Fall, ich muss halt an diesen Zwiespalt denken, der irgendwie aufgemacht wird, dass in dem halt Depression auf einmal sexy werden kann. Und ja, das ist halt auch, also das finde ich halt auch ultra, ultra dangerous irgendwie. Also für mich kommt das alles immer einher mit, weiß ja nicht, wie du das empfunden hast, aber bei mir ist schon so die letzten Jahre, dass Leute über Mental Health halt schreiben, auch im Journalismus oder sonst wie Threads machen und es sonst wie darlegen, ist halt, finde ich, viel mehr geworden und an sich ist das okay. Aber dann wird halt auch schnell mit Dingen wie Selfcare angekommen und dann wird wieder gesagt, ja, okay, Leute, ihr müsst noch ein bisschen mehr auf euch Acht geben, kauft noch ein paar schöne Produkte, pflegt euch nicht in die Wanne. Und dann ist das besiegt und dann wird es halt zu so einem kapitalistischen Entkommen sozusagen aus diesem, ihr könnt euch rauskaufen, wenn ihr euch nur richtig behandelt, gemacht, während halt ganz, ganz groß ignoriert wird, dass die Gegebenheiten dafür, dass Depressionen überhaupt so verbreitet sind, in unserem Gesellschaftssystem verankert sind und darin liegen. Und aber diese Art von Kritik, die wird natürlich bei den, also die wird am wenigsten bei so einer sexy Depression mitgedacht. So, das ist halt irgendwie, glaube ich, mein Problem. Und ich weiß nicht mal, ob Dizzy das in irgendeiner Weise so gemeint hat, aber daran musste ich auf jeden Fall irgendwie denken.
Ja, natürlich, ne, man kann den Bogen auch so weit dann auf jeden Fall
spannen. Genau, das geht halt schon wieder total weg von diesen, wie geht's Leuten individuell, sondern diese systemische Perspektive im Endeffekt, warum existiert dieses Problem in dem Ausmaß überhaupt so verbreitet?
Ja.
Also es gibt auch, das merke ich gerade, es gibt total viele Ebenen, auf denen man das auch irgendwie diskutieren könnte.
Ja, was dann wieder zu so einer zu diesem Selbstoptimierungsmärchen führt, ne? Jeder kann es schaffen und jeder kann perfekt und ultra stabil und unabhängig und die ideale Person, die ideale Version von sich selbst und sowas werden. Super anstrengend und halt auch wieder nur etwas, was eigentlich diesen ganzen Mechanismus total füttert und so.
Ja, voll. Allein deswegen super stark schon von Dizzy, dass im Endeffekt diese ganzen Diskussionen und Ansätze, die man ja ewig weiterspinnen könnte, finde ich, ergeben sich allein durch diesen genialen Songtitel Sexy Depression, weil es halt eigentlich, es sind widersprüchliche Dinge und dann fängt man halt an, über die Widersprüche nachzudenken und es ist einfach nur geil. So perfekter Anstoß. Mehr braucht, glaube ich, Rap dann auch nicht zu leisten. Also ich will von Dizzy auch dann keine psychologische Auseinandersetzung natürlich auf dem Track hören, aber genau diese Anstöße, die will ich haben und hat ich voll gebracht mit dem Song. Ja.
Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass das eigentlich unfassbar Material wäre, eine ganze eigene Folge draus zu machen und vor allem das trotzdem immer wieder in diesen ganzen Rap-Kontext zu bringen. Denn wie du jetzt gerade das so schön auch schon bei dem Song von Dizzy gesagt hast, es kann Kunst an sich, aber halt finde ich vor allem gerade auch Rap, Anstoß sein, kritisch über Zusammenhänge nachzudenken. Es kann dich in manchen Versionen total reinziehen und eine Verkörperung einer Depression, einer psychischen Belastung, einer schweren Phase sein und dich das Ganze nochmal so richtig spüren und fühlen lassen. Es kann mitunter aber auch was sein, was dich irgendwie wieder so ein bisschen rausbringt. Also je nachdem, wie du das Werkzeug einsetzt, kannst du irgendwie verschiedene Sachen machen. Und ich fände das wirklich geil, wenn wir nochmal eine Spezialfolge machen. Und da vielleicht nochmal, die verschiedenen coolen Beispiele, die uns vielleicht auch irgendwie schon mal beeinflusst oder begleitet haben, da mal mit reinbringen. Denn da gibt's, glaube ich, echt so einiges.
Ja, nee, da bin ich auf jeden Fall auch offen dafür. Ich finde, dann kann man auch auf einzelne Songs nochmal gerne, können wir dann auch nochmal detaillierter eingehen, weil ja auch, also erstens kommen natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven irgendwie von verschiedenen Artists mit rein. Und verschiedene Lebensumstände, aber ja genau auch, ich glaube, dann kriegen wir es auch besser zusammen, irgendwie diese verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven dann ein bisschen geordneter ranzubringen. Aber klar, ich würde sagen, wir nehmen uns das auf jeden Fall an dieser Stelle einfach mal vor, dass wir dazu eine Art von Sondersendung irgendwann nochmal machen, wo wir uns einfach mal diesem Themenschwerpunkt widmen und das Ganze mit Rap zusammenbringen.
Jo. Und Leute, die ihr es tatsächlich vielleicht geschafft haben solltet, solange unseren teilweise auch recht belastenden Themen zuzuhören. Schreibt uns einfach, sagt auch einfach mal Bescheid, was für eine Perspektive auf, ja, vielleicht jetzt ganz allgemein mal Mental Health oder das, was wir hier gerade so umrissen haben, findet ihr noch spannend? Habt ihr irgendwelche guten Beispiele für, da muss ich richtig aufpassen, das darf ich in schwierigen Phasen vielleicht nicht zu sehr hören, weil es mich zu krass runterzieht oder das ist genau das, was mich dann wieder rauszieht. Ja, wir sind sehr interessiert an eurer Meinung, euren Blickwinkeln und so.
Auf jeden Fall. Schreibt uns.
Genau. Haben wir noch was Gutes zum Abschied? Haben wir noch irgendwelche wichtigen Nennungen, die wir bisher noch vergessen haben?
Ich würde eine Honorable Mention heute in den Raum werfen. Und zwar das Tape, das Album Durch die Nacht von Slowy und Nico. Das würde ich hier einfach reinwerfen. Das ist, glaube ich, Rap aus Hamburg, der auch durchaus Untergrund verortet ist und seit einigen Jahren am Start ist. Und ich muss auch zugeben, deswegen ist es auch hier als Honorable Mention nur aufgetaucht, dass ich noch nicht mal komplett durchgehört habe, aber bestimmt die Hälfte habe ich schon abgecheckt. Gibt auch eine gute Single namens Casio, die mit Tom Hanks aufgenommen ist.
Tommy H. wieder am Start.
Was ich bis jetzt gehört habe, war halt ein sehr cooler, ja, ein sehr cooler Zwischenweg irgendwie zwischen einerseits halt Rap-Wurzeln mitdenken und auch ganz klar irgendwie diese Untergrundattitüde sich im Sound widerspiegeln lassen und gleichzeitig trotzdem moderne Elemente reinbringen, ohne dass es so eklig glattpoliert wie Modus Mio-Rap auf Trap-Beats klingt. Und ich finde, da haben sie eine sehr interessante Mischung gefunden, die super, ich hasse das Wort eigentlich, vor allem im Rap irgendwie das reinzubringen, das klingt halt super authentisch so. Die stehen halt für die Sachen ein, die sie sagen, und ich finde, die Mucke klingt dazu passend. Mhm. So, es ist für mich sehr ehrlicher, überzeugter Rap mit einer gewissen Haltung, der ich mich auf jeden Fall anschließen würde. So wird kein Halt gemacht, einfach Schmutz als Schmutz zu benennen, und das finde ich immer gut.
Ja, Mann. Und die Single mit Tom Hanks hat mir auch sehr gut gefallen. Stimmt. Sehr cool. Ja, da haben wir doch nochmal einen guten Verweis auch zum Schluss. Und dann bleibt uns wahrscheinlich nichts mehr anderes übrig, außer euch zwei möglichst gute, entspannte Wochen zu wünschen. Und dann hören wir uns demnächst schon wieder. Wahrscheinlich dann wieder als Trio Infernale mit dem guten Leo zusammen. Vielen Dank, David. Das war schön.
Danke für dieses Zwiegespräch, Torben. War doch nice. Funktioniert doch auch zu zweit ganz gut. Aber ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit Leo auf jeden Fall. Und dann, genau, hören wir uns zu dritt. Bis dahin. Macht's gut, Leute.
Ciao.